Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem die Bundesregierung einen Rückzieher machen musste bei dem Versuch, eine einigermaßen einheitliche landesweite Corona-Politik auf den Weg zu bringen. Das Bemühen, sich auf regional begrenzte Ausreisebeschränkungen zu einigen, bei Virusausbrüchen ist gescheitert, so muss man das wohl sehen. Jetzt ist gesichtswahrend von nur noch örtlich begrenzten Maßnahmen die Rede. Damit und mit mehr zum Thema Corona beschäftigen wir uns gleich. Wir erläutern Ihnen, was die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes bedeutet, der heute die Regeln für den Datenaustausch mit den USA für nichtig erklärt hat. Beginnen wollen wir aber mit dem Vorgehen der türkischen Behörden gegen den Weltjournalisten Deniz Yücel, ein Vorgehen, der das deutsch-türkische Verhältnis schwer belastet hat. Schließlich war Yücel ein gutes Jahr wegen Terrorpropaganda, aber ohne Anklageschrift im Gefängnis, bis er freigelassen wurde. Nun das Urteil, und statt des erhofften Freispruchs wurde Yücel in Abwesenheit verurteilt. Aus Istanbul Thomas Bormann mit den Einzelheiten.
Ich bin geschockt, sagte Veysel Ok, der Anwalt von Deniz Yücel, und kündigte an, wir werden gegen dieses Urteil Berufung einlegen. Anwalt Veysel Ok hatte Freispruch gefordert, schließlich habe Deniz Yücel nichts anderes getan als seine Arbeit als Journalist. Doch nun haben ihn die Istanbuler Richter zu 2 Jahren, 9 Monaten und 22 Tagen Haft verurteilt, und zwar wegen Propaganda für eine Terrororganisation. Als Beweise dienten dem Gericht vor allem die Artikel, die Yücel als Türkei-Korrespondent für die Zeitung Die Welt geschrieben hatte. Für einen Artikel hatte Yücel auch einen Anführer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK interviewt. Genau das sei Propaganda für eine Terrororganisation, so die Richter heute. Mit diesem Urteil setzen sich die Richter allerdings über ein Urteil des türkischen Verfassungsgerichts vom vergangenen Jahr hinweg. Das nämlich hatte festgestellt, als Yücel einen Führer der verbotenen Terrororganisation PKK interviewt hatte, habe dies journalistischen Zwecken gedient und nicht der Verbreitung von Propaganda. Anwalt Veysel Ok kann deshalb über das heutige Urteil nur den Kopf schütteln. Dieses Urteil zeigt, dass das Gericht die Entscheidung des türkischen Verfassungsgerichts ignoriert und auch unsere Verteidigung ignoriert. Das Urteil heute zeigt, dass die türkische Justiz nicht den eigenen Gesetzen entspricht. Die türkische Justiz habe ihre Unabhängigkeit längst verloren, meint Erol Önderoğlu von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Leider ist heute offensichtlich geworden, dass sich die türkische Justiz voll und ganz von der Politik beeinflussen lässt, vor allem von den Aussagen von Präsident Erdogan. Das zeigt sich nicht nur an der Haftstrafe, die gegen Deniz Yücel verhängt wurde, sondern auch an den neuen Ermittlungen gegen ihn in diesem Prozess. Die Richter hatten heute nämlich nicht nur die Haftstrafe wegen Terrorpropaganda verhängt, sondern auch weitere Ermittlungen gegen Deniz Yücel angekündigt, weil er Präsident Erdogan beleidigt haben soll und weil er den türkischen Staat und seine Symbole verunglimpft haben soll. Die Prozesse gegen Deniz Yücel, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, gehen also weiter. Yücel selbst hatte natürlich auf einen Freispruch gehofft, um wieder in die Türkei reisen und dort als Journalist arbeiten zu können. Aber nach dem heutigen Urteil bleibt das unmöglich. Deniz Yücel hat die Urteilsverkündung heute von Deutschland aus verfolgt und kommentiert sie so.
Dieses Urteil setzt eine ganze lange Kette von Rechtsbrüchen fort, die am Beginn meiner Festnahme standen, die sich fortsetzen dadurch, dass die türkische Regierung mich versucht hat, als politische Geisel zu behandeln, dass ich 1 Jahr lang ohne Anklageschrift im Gefängnis gehalten wurde, davon die meiste Zeit in Isolationshaft, dass ich unter wiederum rechtswidrigen Umständen freigelassen wurde. Auch das war illegal. Und jetzt kommt dieses Urteil, mit dem das Gericht mal eben einen Verfassungsbruch begeht. Kurz, dieser Rechtsstaat ist ein erbärmlicher Zustand.
Als deutscher Staatsbürger kann Yücel nicht in die Türkei ausgeliefert werden. Er muss also nicht in Haft. Viele türkische Kolleginnen und Kollegen von Deniz Yücel aber sitzen in türkischen Gefängnissen. Sie wurden unter ähnlichen Vorwürfen abgeurteilt. Pressefreiheit in der Türkei gibt es nicht mehr, sagten Prozessbeobachter heute in Istanbul.
Um die Corona-Pandemie einzudämmen, streiten Bund und Länder schon seit Tagen um regionale Ausreiseverbote aus Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, doch Kommunen und auch ostdeutsche Ministerpräsidenten waren dagegen, sodass man sich heute auf den kleinsten Nenner geeinigt hat, wie Gudula Geuter berichtet.
Gemessen an der Aufmerksamkeit, den die heutige Telefonkonferenz zwischen den Chefs von Kanzleramt und Staatskanzleien in den vergangenen Tagen genossen hat, bringt der Beschluss wenig Neues. Auf 4 Seiten präzisieren Bund und Länder ihre früheren Vereinbarungen von Anfang Mai. Es geht vor allem um den Umgang mit sogenannten Corona-Hotspots. Dabei soll an der bisherigen Praxis festgehalten werden. Häufen sich die Infektionen in einem umgrenzten Bereich, wie etwa Unternehmen, Pflegeheimen oder Glaubensgemeinschaften, sollen diese isoliert werden. Und es soll mit vielen Tests beobachtet werden, ob das genügt. Breitet sich das Virus weiter aus, sollen Eindämmungsmaßnahmen ausgeweitet werden, möglicherweise auch auf besonders betroffene Gebiete. Am Morgen hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer außerdem beispielhaft das Handeln der Behörden in Nordrhein-Westfalen gelobt.
Das Beispiel Gütersloh zeigt, dass nämlich durch verantwortungsvolles und zügiges Handeln der Gesundheitsämter vor Ort die Sache eingegrenzt bleiben kann und dann die Maßnahmen, die man ergreift, wirklich punktuell und zielgenau wirken müssen.
Kretschmer wandte sich damit gegen den Vorschlag, Ausreiseverbote für ganze Landkreise zu erlassen. Das sei nicht verhältnismäßig.
In Sachsen sind die Landkreise bis zu 300.000 Einwohner groß. Wenn es einen Ausbruch gibt an einer Stelle, hat das überhaupt nichts mit dem gesamten Landkreis zu tun.
Es war die Idee der Landkreise, die abgesperrt werden sollten, denen auch der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, in Welt-TV widersprach.
Ich halte das für sehr unrealistisch, dass man einen ganzen Kreis so abriegeln kann, dass man jeden, der rausreist, kontrolliert.
Dem folgt jetzt der Beschluss. Diese Maßnahmen sollen zielgerichtet erfolgen und müssen sich nicht auf den gesamten Landkreis bzw. die gesamte kreisfreie Stadt beziehen, heißt es dort. Und weiter, sondern sie sollen sich, je nach den örtlichen Gegebenheiten, auf die tatsächlich betroffenen Bereiche beziehen. Konnte sich also das Kanzleramt nicht durchsetzen?
Also von uns war das nie der Vorschlag,
betonte Kanzleramtschef Helge Braun am Morgen im ZDF. Verschiedene Politiker hatten in den vergangenen Tagen einen anderen Eindruck erweckt, so Braun selbst im Sender NTV, wo er gestern auf die Frage des Reporters antwortete.
Und dieses Ausreiseverbot aus den Landkreisen, das ist auch geplant?
Darüber diskutieren wir als sozusagen eine Maßnahme.
Auch im Nachhinein kritisiert in dem Sender Wolfgang Kubicki, FDP.
Ich empfehle auch allen politischen Entscheidungsträgern, uns eingeschlossen, nicht dauernd die Menschen in Angstzustände zu versetzen.
Braun, wie im Übrigen auch Kanzlerin Angela Merkel, hatte den Vorschlag der Ausreisesperren auch mit den Folgen für die Bewohner der betroffenen Gegenden begründet. Die Sperren seien sinnvoller, als dass die Leute in Urlaub führen und am Zielort nicht aufgenommen würden. Solche sogenannten Beherbergungsverbote kann es derzeit geben, wenn die Reisenden keinen frischen, negativen Corona-Test vorweisen können. Dabei soll es nach dem Beschluss auch bleiben. Für Rückkehrer aus Gegenden, die das Robert-Koch-Institut als Risikogebiet einstuft, gilt schon bisher eine Pflicht, sich abzusondern, also möglichst die Wohnung nicht zu verlassen. Am Morgen ergänzte Helge Braun.
Aber wir haben natürlich auch Urlaubsregionen, wo das Infektionsgeschehen noch nicht als Hotspot zu bezeichnen ist, aber trotzdem deutlich größer als bei uns in Deutschland momentan. Und deshalb wollen wir heute auch noch mal darüber reden, dass wir auch in den Fällen durch vermehrtes Testen bei Reiserückkehrern dafür sorgen, dass aus den Urlaubsgebieten nicht der Corona wieder verstärkt nach Deutschland zurückkehrt.
Dafür, so der Beschluss, soll Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jetzt Kriterien erarbeiten.
Corona-Beschränkungen, da können die Menschen im Landkreis Gütersloh ein Lied davon singen. Urlauber, die wieder die Heimreise antreten mussten, weil sie als Risiko angesehen wurden, nachdem sich dort in der Tönnies Fleischfabrik rund 1400 Mitarbeiter infiziert hatten. Heute ist die Produktion in Deutschlands größtem Schlachtbetrieb wieder angelaufen, begleitet immerhin von Auflagen und Kontrollen, so berichtet Udo Bühlmann.
Nach 4 Wochen Zwangspause begann das schrittweise Hochfahren der Fleischproduktion bei Tönnies mit der Anlieferung und Schlachtung von Schweinen. 8.000 Schweine sind am ersten Tag geschlachtet worden. Das sei das Maximale, was eine Schicht schaffen kann, sagte ein Konzernsprecher. Neben der Schlachtung will das Unternehmen auch die Zerlegung der geschlachteten Schweine wieder starten und hat dazu entsprechende Anträge gestellt. Am Vormittag kamen deshalb noch einmal Spezialisten und Wissenschaftler in den Schlachthof, um das Hygienekonzept des Unternehmens zu prüfen. Dazu gehört unter anderem die Trennung der Arbeiter durch Plexiglasscheiben, ein regelmäßiger Gesundheitscheck der Mitarbeiter am Eingang, neue Filter- und Lüftungsanlagen und ein zeitversetztes Schichtende, damit sich die Beschäftigten nicht begegnen. Der relativ schnelle Neustart bei Tönnies führt in Reda-Wiedenbrück zu Unverständnis, vor allem bei jüngeren Bewohnern. Nach Protesten in den vergangenen Wochen hatten sie auf Veränderungen in der Massenschlachtung und Verarbeitung gehofft.
Wir sind beide Vegetarier. Nee, ich unterstütze Tönnies auch überhaupt nicht. Also bei uns in der Kita war ja auch ein Vater, der da gearbeitet hat und über die Umstände so ein bisschen was erzählt hat. Also ich finde das ganz furchtbar da.
Also ich finde es einfach krank, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind ja irgendwie täglich 40.000, die da geschlachtet werden. Ich finde, es ist einfach Tierquälerei, aber auch Menschenquälerei.
Der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer hat heute mögliche Fehler des Kreises eingeräumt. Am Anfang der Pandemie habe manches zu lange gedauert.
Vielleicht haben wir insofern einen Fehler gemacht, als dass es fast 2 Wochen gedauert hat, bis wir diese Personallisten bekommen haben. Da hätten wir vielleicht noch intensiver drangehen müssen an das Thema. Im Übrigen, wenn man so eine Pandemie in einem Kreis hat, die es vorher in ganz Deutschland, in Europa, auf so einem begrenzten Platz noch nie gegeben hat, dass da nicht alles glatt läuft, dass da Fehler gemacht werden, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Das große Ziel, was wir hatten, war, dass das Virus sich nicht in die Allgemeinbevölkerung von Tönnies aus verbreitet. Das ist uns gelungen. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft. Das ist wichtig und richtig und das haben wir erreicht und darüber bin ich sehr froh.
Auch der geringe Abstand der Arbeiter in der Zerlegeabteilung sei bei den Behörden bekannt gewesen. Es wird vermutet, dass der geringe Abstand möglicherweise zur schnellen Verbreitung des Coronavirus beigetragen hat. 1.400 Mitarbeiter infizierten sich mit dem Coronavirus. Sven-Georg Adenauer.
Natürlich ist meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch aufgefallen, dass in bestimmten Bereichen die Abstände nicht eingehalten wurden und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Tönnies die Masken nicht aufgehabt haben, dass es in der Kantine recht lax zuging. Darauf haben wir sowohl das Unternehmen hingewiesen als auch das Amt für Arbeitsschutz. Ich bin froh, dass das Amt für Arbeitsschutz jetzt demnächst permanent vor Ort sein wird, um auf diese Dinge zu achten. Ich halte das für einen wichtigen und richtigen Schritt.
Wann bei Tönnies wieder Schweine zerlegt werden können und mit welchen Auflagen, wird nach dem Bericht der Überprüfung entschieden. Am Freitag soll ein Probelauf bei der Zerlegung unter Aufsicht der Behörden starten.
Und Stichwort Corona, da ist die Regierung in London am Nachmittag mit Informationen an die Öffentlichkeit gegangen, wonach russische Hacker versucht haben sollen, Informationen zu möglichen Corona-Impfstoffen zu stehlen. Was man bis zur Stunde weiß, dazu Burkhard Birke.
Wir verurteilen diese verachtenswerten Angriffe gegen jene, die entscheidende Arbeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie leisten. Paul Chichester schlägt Alarm. Der Direktor des National Cyber Security Centers, NCSC, ist sich mit seinen Kollegen in den USA und Kanada sicher, eine russische Hackergruppe namens APT-29 versucht an Ergebnisse der Corona-Forschung zu kommen. Ein Angriff, der lohnend sein könnte, denn just heute haben Forscher in Oxford nach ersten Impfstofftests an Menschen Erfolg vermeldet. Angeblich ist es gelungen, in größeren Mengen sowohl Antikörper, also B-Zellen, die Viren entdecken und isolieren, als auch T-Zellen zu produzieren, die langfristig vom Virus befallene Zellen attackieren. Dieses Ergebnis, das am 20. Juli in der Zeitschrift Lancet veröffentlicht werden soll, gilt als entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem Impfstoff. Über Spear Phishing, also personalisierte E-Mail-Angriffe, sollen die russischen Hacker operiert haben. Schadsoftware, bekannt unter Wellmess oder Wellmail, soll dabei eingesetzt worden sein. Die Gruppe APT-29, APT steht für Advanced Persistent Threats, also fortgeschrittene andauernde Bedrohung auf Deutsch, ist auch unter dem Namen The Dukes oder Cozy Bear bekannt. Vermutet wird dahinter der russische Geheimdienst. Bereits im Mai warnten die Behörden in Großbritannien, aber auch in den USA und Kanada, Universitäten, Forschungslabore und Pharmakonzerne vor möglichen Hackerangriffen. Paul Chichester appellierte dann heute erneut an die Institutionen, sich an die damals veröffentlichten Sicherheitsempfehlungen seiner Behörde, des Zentrums für Cybersicherheit, zu halten. Unklar ist, ob und welche Daten nun tatsächlich abgegriffen wurden. Bislang hat Russland stets jedwede Verwicklung in Hacking-Aktivitäten bestritten. Heute Vormittag hatte die britische Regierung freilich zugeben müssen, dass russische Gruppen versucht hatten, Einfluss auf die letzte Unterhauswahl zu nehmen, indem systematisch übers Internet Dokumente über ein mögliches Handelsabkommen mit den USA verbreitet worden waren. Diese Papiere spielten eine große Rolle im Wahlkampf, da der damalige Oppositionsführer Jeremy Corbyn der Regierung vorwarf, sie wolle den staatlichen Gesundheitsdienst NHS im Rahmen eines solchen Deals privatisieren. Es liefen entsprechende Ermittlungen wegen eines möglichen Straftatbestandes und Großbritannien werde gegen solche bösartigen Aktivitäten und jedweden Versuch der Einmischung in den demokratischen Prozess vorgehen, erklärte Außenminister Dominic Raab schriftlich. Kommende Woche soll indes ein lange Zeit zurückgehaltener Bericht über angebliche russische Einmischung in britische Politik veröffentlicht werden. Auch das wurde heute verkündet. Dass der Hinweis auf russische Cyberattacken gegen Corona-Forscher und die Erklärung über versuchte Wahlmanipulation russischer Gruppen heute nur von diesem Bericht ablenken sollten, bezeichnete der Sprecher von Premierminister Boris Johnson jedoch als Unsinn.
Seit Jahren schon kämpft ein Datenschutzaktivist aus Österreich gegen die Praktiken von Facebook. Nun hat er erreicht, dass der Europäische Gerichtshof die Vereinbarung gekippt hat, die für den Datenaustausch zwischen den USA und der EU gegolten hatte. Datenschützer hierzulande feiern das als Erfolg und eine Stärkung der Grundrechte. Die EU-Kommission allerdings hat jetzt ein Problem. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
Es ist bereits das zweite Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA, das der Europäische Gerichtshof zu Fall bringt. Das Privacy Shield, ein Beschluss aus dem Jahr 2016, der die Aussage trifft, dass in den USA die Daten von europäischen Nutzern grundsätzlich angemessen geschützt werden und der den rechtlichen Rahmen für den transatlantischen Datenverkehr bot. US-Firmen konnten Zugriff auf die Daten aus Europa erhalten, nachdem sie selbst bescheinigt haben, dass sie sie angemessen schützen. Allerdings sind die Daten, wenn erstmal in den USA, nicht vor dem Zugriff amerikanischer Geheimdienste geschützt. Die dortigen Gesetze ermöglichen, dass sich Behörden wie NSA und FBI daraus bedienen können. Die Betroffenen können sich dagegen nicht ausreichend wehren. Das ist der Anlass für die Beschwerde des österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems gewesen, der vom irischen Datenschutzbeauftragten gefordert hatte, den Strom seiner persönlichen Daten vom europäischen Facebook-Sitz in Irland in die USA zu stoppen. Die Richter stellten nun fest, dass die Daten europäischer Nutzer in den USA nicht ausreichend geschützt werden, wie es das Privacy Shield bescheinigte. Die Konsequenz aus dem Urteil: Der Austausch von Daten zwischen den großen Tech-Firmen aus der EU und den USA muss besser überwacht und kontrolliert werden können. Auf Grundlage sogenannter Standardvertragsklauseln können Daten allerdings weiterhin fließen. Auf diesem Weg läuft ohnehin der Großteil des internationalen Datenverkehrs, auch über Facebook. Laut Urteil gibt es hierbei jedoch genügend Schutzmechanismen für die europäischen Nutzer. Die Richter in Luxemburg fordern allerdings, dass die EU-Datenschutzbehörden den Transfer stoppen oder verbieten, falls sich herausstellt, dass die Daten in dem Drittland doch nicht sicher sind. Im Fall von Schrems ist damit die irische Datenschutzbehörde am Zug. Der SPD-Digitalexperte im Europaparlament Timo Wölken lobt das Urteil als ein sehr weitreichendes für den Schutz europäischer Daten.
Am Ende gewinnen die Bürgerinnen und Bürger, deren Grundrechte geschützt werden. Und das Urteil weist insbesondere Facebook und die irische Datenschutzbehörde in ihre Schranken. Und ehrlich gesagt, auch die Kommission steht nicht gut da, denn sie war ja der Auffassung, dass das Privacy Shield EU-Grundrechte ausreichend schützt.
Dem Eindruck, nicht gut dazustehen, versuchte die EU-Kommission heute entgegenzuwirken.
Our priorities are very clear. One, guaranteeing the protection of personal data transferred across the Atlantic.
Unsere Prioritäten sind klar. Erstens, den Schutz privater Daten beim transatlantischen Datenverkehr zu sichern und zweitens, mit der US-Seite konstruktiv zusammenzuarbeiten, um sichere Datenströme herzustellen.
Ensuring safe transatlantic data flows,
sagte die zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova. Die Brüsseler Behörde versprach ebenso, die Standardvertragsklauseln zu reformieren. Aber wie sehr die US-Seite noch kooperieren will, ist fraglich. US-Handelsminister Ross äußerte sich tief enttäuscht über das Urteil und schloss wirtschaftliche Nachteile für die EU nicht aus. Dazu sagte FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner heute im Deutschlandfunk:
Die Trump-Administration hat uns im Prinzip mit einem Handelskrieg gedroht, wenn der EuGH das Privacy Shield kippen sollte. Aber gleichzeitig gibt es auch viel Verständnis im Kongress, bei NGOs auch und auch tatsächlich die Digitalunternehmen. Ihre Lobbyaktivitäten werden jetzt darauf achten, denn für die ist das eben ein Problem, wenn sie nicht auf den EU-Markt so zugreifen können.
Entsprechende Kritik kam auch aus der Computerbranche. Der Digitalverband Bitkom findet, Unternehmen hätten nach dem Urteil keine Rechtssicherheit mehr.
Aus Brüssel, Paul Vorreiter. Über mutmaßliche russische Hacker, die in Großbritannien Informationen zu einem möglichen Corona-Impfstoff stehlen wollten, haben wir gerade schon berichtet. In einer so noch nicht gekannten Attacke auf Twitter ist es derweil einem Hacker gelungen, Werbung für einen Bitcoin-Betrug über Profile von Prominenten zu verbreiten. Über Prominente wie zum Beispiel Ex-Präsident Barack Obama. Dazu Johannes Kuhn.
The massive hacking attack on Twitter, the accounts of Joe Biden, Barack Obama.
Several high-profile accounts on Twitter today.
We're watching this story. Several high-profile Twitter accounts appear to have been hacked.
Die amerikanische Twitter-Prominenz von Apple bis Barack Obama, von Jeff Bezos bis Kim Kardashian. Kompromittiert und das für eine Bitcoin-Betrugsmasche. Überweise $1,000 in Bitcoins und du erhältst das Doppelte zurück. Diese Botschaft lasen wohl Millionen Nutzer, 400 von ihnen glaubten das Märchen. Schaden? Umgerechnet etwa 100.000 Euro. Noch stärker beschädigt, einmal mehr, das Vertrauen in Twitter. Der Aktienkurs sank, das Unternehmen erklärte, man gehe von einer Social Engineering-Attacke aus. Die Cybersicherheitsexpertin Christine Deger.
Das heißt, es werden Mitarbeitende von einem Unternehmen ausgespäht oder manchmal auch erpresst, bedroht oder bezahlt, um solche internen Informationen herauszugeben oder den Zugang zu internen Informationen zu ermöglichen. Und in dem Fall, wenn man überlegt, so ein Administrator von dem IT-System, der hat einfach sehr, sehr weite Rechte.
Die Administratorenrechte ermöglichten offenbar, die Passwörter und E-Mail-Adressen der Prominenten zu verändern und auch Sicherheitsfunktionen abzuschalten. Gottmodus nennt sich das. Gegen solche Methoden hilft Nutzern auch kein Passwortwechsel oder extra Freischaltcode per SMS, denn der Eindringling agiert aus der Zentrale. Zwei Hacker behaupten gegenüber der US-Nachrichtenseite Wise, man habe einen Twitter-Mitarbeiter schlicht dafür bezahlt, die Accounts zu übernehmen. Twitter verspricht Aufklärung und gerät auch unter politischen Druck. Denn Betrugsmaschen sind nicht das einzig vorstellbare Szenario. Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Also wenn ich den Zugriff auf den Account von Donald Trump habe, auf den von President of the United States, das Weiße Haus, das Pentagon, die NSA und so weiter, und da koordiniert eine Nachricht drüber schicke, wie, weiß ich nicht, wir werden angegriffen von so und so, oder weiß ich nicht, der Präsident ist gestorben, ja, dann kann das Börsenkurse durcheinander bringen, das ist in der Vergangenheit schon mal passiert, das kann eventuell auch in einen Konflikt führen.
Gerade im US-Wahljahr stehen die Social-Media-Plattformen im Rampenlicht. Twitter wurde in Sicherheitsfragen bereits häufiger auffällig. Ein Leihmitarbeiter löschte 2017 kurz das Konto Donald Trumps. Im Sommer vergangenen Jahres kaperten Hacker das Konto von Twitter-Chef Jack Dorsey. Zudem wurde letztes Jahr bekannt, dass 2015 zwei mutmaßliche saudi-arabische Spione bei Twitter in San Francisco arbeiteten. Sie durchsuchten 6.000 Nutzerkonten, darunter auch die saudi-arabischer Dissidenten. Cybersicherheitsexpertin Christine Deger mahnt, auch Firmen jenseits von Twitter müssten kontrollieren, welche Mitarbeiter welche Zugriffsrechte erhalten.
Das muss sehr genau hingeguckt werden, wer denn wirklich diese, wir nennen die in der IT, Super-User-Rechte hat. Ja, dass das wirklich nur sehr wenige Personen sind und vielleicht, dass man solche Accounts auch temporär vergibt und nicht dauerhaft.
Auch ehemalige Mitarbeiter hätten häufig weiterhin Zugriffsrechte, weil ihr Konto nicht gelöscht wurde. Ex-Mitarbeiter sind einer Bitkom-Studie besonders häufig in Datendiebstahl, Sabotage und digitale Betriebsspionage verwickelt.
Johannes Kuhn über einen Hackerangriff auf die amerikanische Twitter-Prominenz. Und wir bleiben in den USA, denn nicht nur der Umgang von Donald Trump mit der Corona-Krise, aber vor allem der weckt bei immer mehr US-Amerikanern Zweifel, ob der Präsident seinem Amt noch gewachsen ist oder überhaupt gewachsen ist. Wenige Monate vor der Wahl sind die Umfragewerte von Trump so verheerend, dass jetzt auch er nervös zu werden scheint. Jedenfalls hat er nun auch seinen Wahlkampfmanager ausgetauscht. Aus Washington Informationen von Jan Bösche.
Es sind weniger als 4 Monate bis zur Präsidentschaftswahl im November und es sieht nicht gut aus für Präsident Trump, wenn man den Umfragen glauben kann. In allen Umfragen der vergangenen Monate liegt er hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden zurück, teilweise mit 2-stelligen Prozentpunkten. Was noch besorgniserregender für Trumps Wahlkampfteam sein müsste, auch in wichtigen Swing States, die am Ende wahlentscheidend sein können, sehen Umfragen Biden knapp vorn. Trump gab sich davon unbeeindruckt am Dienstag im Rosengarten des Weißen Hauses. Er erinnerte an das Umfragendebakel vor der Wahl 2016. Die Institute hatten damals seinen Sieg nicht vorhergesehen.
We won a race where it was the same thing, 2016. We had polls that were fake. They turned out to be fake. Not all, a couple of them got it right.
Sie hätten 2016 ein Rennen gewonnen mit der gleichen Situation. Es habe gefälschte Umfragen gegeben, nur ein paar hätten richtig gelegen. Er glaube, sie stünden in den Umfragen gut da.
I think we're doing very well in the polls and I think you have a silent majority, the likes of which this country has never seen before.
Es gebe eine schweigende Mehrheit, wie sie das Land noch nicht gesehen habe. trotz der Beschwörungen. Die Nervosität in Trumps Wahlkampfteam ist nicht mehr zu übersehen. Trump tauschte jetzt seinen Wahlkampfmanager aus. Brad Parscale musste den Führungsposten abgeben an den erfahrenen Politikmanager Bill Stepien. Parscale war für die Wahl 2016 zu Trumps Team gestoßen, mit wenig politischer Erfahrung, aber als Experte für die sozialen Medien. Seine Online-Kampagne damals gilt als wichtiger Grund für Trumps Wahlerfolg. Darum machte ihn Trump zum Wahlkampfmanager für 2020. Parscales Stern sank in den vergangenen Wochen allerdings immer weiter. Trump soll zunehmend unzufrieden gewesen sein, besonders nach dem Wahlkampfauftritt in Tulsa im Juni. Damit sollte der Wahlkampf wieder starten. Parscale hatte hunderttausende Teilnehmer versprochen. Am Ende starrte Trump auf nur halb gefüllte Ränge. Parscale bleibt im Wahlkampfteam, er soll sich wieder auf Online konzentrieren. Der neue Wahlkampfmanager Bill Stepien berät Trump schon länger und hat Erfahrung mit politischen Kampagnen. Die Frage ist allerdings, ob er wirklich etwas ändern kann. Politische Beobachter wie Jonathan Lehmeyer von AP verweisen darauf, dass der Präsident selbst sich ungern sagen lässt, was er tun soll. Den meisten Einfluss auf die Kampagne habe außerdem Trumps Schwiegersohn Jared Kushner.
The campaign manager is Jared Kushner. It has been all along. It still is now, just not in title.
Er habe nur nicht den Titel Campaign Manager. Die Herausforderung für Trumps Wahlkampfteam ist groß. Sie wollten mit guten Wirtschaftsdaten und glänzenden Arbeitsmarktzahlen die Wiederwahl sichern. Die Corona-Krise hat einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Kritiker bemängeln, dass er noch immer keine nationale Strategie vorgelegt hat. Sein Weißes Haus beschäftigte sich tagelang damit, Beweise gegen die Glaubwürdigkeit des führenden Virenexperten des Landes zu streuen.
Aus Washington Informationen von Jan Bösche. Bulgariens Ministerpräsident Borisov gilt als konservativ und proeuropäisch, sieht sich jetzt aber massiven Protesten gegenüber von Demonstranten, die ihm Korruption vorwerfen und ein mafiöses Handeln. Auch der als Moskau treu geltende Staatspräsident hat ihm den Rücktritt nahegelegt. Doch die Regierung, die will unter allen Umständen offenbar im Amt bleiben. Clemens Fehrenkotte über die Chaostage in Bulgarien.
Seine Regierung werde bis zum Misstrauensvotum am kommenden Mittwoch unverändert bleiben. Danach sei eine größere Kabinettsumbildung denkbar, kündigte Ministerpräsident Bojko Borissow nach einem kurzfristig anberaumten Krisentreffen mit seinen Koalitionspartnern in Sofia. Erst gestern Abend hatte der Regierungschef die Minister für Finanzen, Wirtschaft und Inneres zum Rücktritt veranlasst, was bei seinen kleineren Koalitionspartnern auf Verärgerung stieß, die zuvor nicht informiert gewesen seien, zumal der Wirtschaftsminister der kleinen Koalitionspartei Vereinte Patrioten angehört. Bojko Borissow heute. Drei Minister haben mir ihre Rücktrittsanträge eingereicht. Jeder von ihnen hat wichtige Dinge für den Staat getan. Deshalb habe ich mit meinen Kollegen, den Koalitionspartnern, vereinbart, diese Rücktritte jetzt nicht zu diskutieren, sondern die Koalitionsparteien zu mobilisieren, um das Misstrauensvotum abzulehnen. Es kommen sehr schwere Zeiten. Im November, Dezember und Januar wird es eine schwere wirtschaftliche und soziale Krise geben. Und es liegt nicht in der Macht einer Partei oder einer Koalition, das Land durch dieses stürmische Meer zu führen. Wir brauchen eine Konsolidierung der ganzen Nation. Der Finanzminister war vor einem Monat von einem nach Dubai geflohenen bulgarischen Lotterieoligarchen auf den sozialen Netzwerken beschuldigt worden, mehrere Millionen Euro Bestechungsgelder angenommen zu haben, um im Gegenzug jahrelang beide Augen zuzumachen und keine Steuerzahlungen von ihm zu verlangen. Seit einer Woche kommt Bulgarien nicht zur Ruhe. Ausgelöst durch eine Durchsuchungsaktion des Generalstaatsanwalts in den Büroräumen zweier Mitarbeiter von Staatspräsident Rumen Radev am vergangenen Donnerstag demonstrieren tausende Menschen jeden Abend in Sofia und nunmehr 7 weiteren Städten gegen die Regierung Borissow. Demonstranten, Oppositionsparteien und der Staatspräsident werfen dem Kabinett Korruption und Mafia-Methoden vor und verlangen den Rücktritt der Regierung. Borissow verwies heute erneut darauf, dass nur seine Regierung die massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie meistern könne. Zugleich drohte er, sollte seine Regierung zu Fall gebracht werden, mit Massendemonstrationen seiner Anhängerschaft. Eine Interimsregierung ist absurd. Dann wird der aktuelle Protest durch unseren Protest ersetzt. Wir werden es uns überlegen und große Wechsel im Kabinett vornehmen. Wenn wir eine politische Klasse haben, müssen wir heute darüber nachdenken, was wir später tun werden. Im November, Dezember, Januar, Februar. In wessen Hände wird die Krise ausbrechen? Die Menschen werden leiden. Große Massen werden leiden. Welcher von den Menschen auf dem Platz draußen ist erfahrener als wir, kenntnisreicher und fähiger? Wir haben die Unterstützung der EU, der Vereinigten Staaten und aller Länder. Alle Länder haben für den Beitritt Bulgariens in den Warteraum der Eurozone und in die Bankenunion gestimmt. Borissows Koalitionspartner beteuerten heute, bis zum Ende der Legislaturperiode im nächsten Jahr an der Seite des Ministerpräsidenten zu stehen.
Ein Bericht von Clemens Fehrenkotte, und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatta.